Kennt ihr das auch? Da betet man voll Inbrunst mit all seiner Überzeugung ein Gebet. Und eigentlich, also man meint es wirklich ernst. Die Worte, auch den Inhalt. Aber eigentlich hat man keine Ahnung davon, was es am Ende bedeutet oder wozu es am Ende führt. So ging es mir vor circa 20 Jahren, schon lange her. 20 Jahre? Nee, als ich 20 Jahre alt war, also 40 Jahre. Da saß ich wohlgemut in meinem Auto auf dem Weg zur Schule, Gymnasium oder sowas. Und da habe ich gebetet, Gott, ich möchte von dir lernen, von dir in Abhängigkeit zu leben. Und ich war schon von Gott abhängig. Also meine ganze schulische Existenz war immer entweder totaler Fehler oder irgendwie durchkommen. Mein Mathe-Abi war so ein Teil. Das war für mich so das absolute, entweder ich schaff's oder ich fliege ganz raus. Ich war von ihm abhängig. Aber ich vergaß mein Gebet wieder. Vergessen wir oft, oder? Solche Gebete. Circa 9 Jahre später, da war ich inzwischen verheiratet, hatte mein Studium hinter mir, hatte 2 Kinder, ein drittes Kind war unterwegs. Und wir waren hier in Haltingen unterwegs oder in Weil unterwegs und versuchten Arbeit und Wohnung zu finden und waren wie Maria und Josef im Sommer. Es war kein Raum in der Herberge und ich bin Gott einiges in den Ohren gelegen. Und dann auf einmal höre ich diese Stimme, die sagt, erinnerst du dich noch an dein Gebet vor da in dem Auto, in deinem Fiat, wo du da gefahren bist? Ich möchte von dir lernen, abhängig zu sein. Jetzt ist die Zeit, wo du lernst, von mir abhängig zu sein. Und ich war wie vom Donner gerührt, dass Gott mich an dieses Gebet erinnert. Unser heutiger Titel ist Abhängig von Gott. Und ich kann mir vorstellen, dass bei den YouTube-Hits vielleicht das nicht unbedingt der Titel sein wird, der viel Zuspruch findet, weil wer will schon abhängig sein von irgendjemandem, geschweige denn von Gott? Wir möchten doch, das ist unser Liebstes, so schnell wie möglich, wenn wir irgendwie können, unabhängig und selbstbestimmt leben. Wobei selbstbestimmt und unabhängig sind zwei unterschiedliche Dinge. Vielleicht kommt er drauf, wenn er kurz drüber nachdenkt. Selbstbestimmt leben und unabhängig leben sind zwei verschiedene Dinge. Ja, selbstbestimmt leben kann man, auch wenn man von der Unterstützung der Eltern oder des Staates abhängig ist. Man kann selbstbestimmt dann das Geld ausgeben, was einem zur Verfügung steht. Unabhängig leben bedeutet, dass man sein Leben, seine Umstände, sein Ein- und Auskommen aus eigener Kraft, mit eigenen Anstrengungen bestreitet und niemand anderes da mithilft. Das ist unabhängig leben. Unabhängigkeit fordert ein Maximum an Selbstverantwortung. Selbstbestimmtheit nicht unbedingt. Unser heutiger Text spricht von Unabhängigkeit und ihren Gefahren für uns und unsere Persönlichkeit. Er steht, jetzt sollte das mal wieder beginnen, und es tut wieder nicht, ich weiß auch nicht, was mit dem Teil ist. Vielleicht kannst du einen Klick machen. Ich habe 3 Teile. Dann fehlt halt das. Kommt her. Nee, das kommt nachher. Stimmt. Jetzt kommt erst der Predigttext. Den lesen wir. Genau. Jakobus 4, 13 bis 5, 6 ist der Predigttext. Und der hat einiges in sich. Da heißt es, nun also, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird, denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Statt dass ihr sagt, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben als auch dieses oder jenes tun. Nun aber rühmt ihr euch in eurer Großtuereien. Alles solches Rühmen ist böse. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Nun also, ihr Reichen, weint und heult über eure Plagen, die über euch kommen. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind von Motten zerfressen worden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird zum Zeugnis sein gegen euch und euer Fleisch wird fressen. Und euer Fleisch wird fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Siehe, der von euch vorenthaltene Lohn der Arbeiter, die eure Felder geschnitten haben, schreit und das Geschrei der Schnitter ist vor die Ohren des Herrn Zebaoth gekommen. Ihr habt auf der Erde in Üppigkeit gelebt und geschwelgt. Ihr habt eure Herzen gemästet an einem Schlachttag. Ihr habt verurteilt, ihr habt getötet den Gerechten. Er widersteht euch nicht. Das ist der Predigttext und dann kommen die drei Punkte, die wir heute haben. Kommt her, erkennt, dass der Herr Gott ist. Das sind meine heutigen drei Punkte. Erster Punkt, kommt her. In Vers Kapitel 4, 13 und 5, 1 beginnen die Abschnitte jeweils mit nun also. Dieses nun also ist im Deutschen etwas wenig aussagekräftig vom Griechischen her und es kommt hier nur zweimal vor. In der ganzen Bibel kommt diese Wendung nun also nur zweimal vor an diesen zwei Stellen und deshalb gehören sie auch zusammen. Nun also könnte man oder sollte man eigentlich übersetzen, kommt nun her. Ja, da ist schon ein bisschen mehr Direktive drin. Oder tretet her, die ihr sagt, oder tretet her, ihr Reichen. Ja, das sind die zwei Abschnittsbeginne. Eine solche Aufforderung, tretet her, oder kommt nun her, das erinnert an eine Situation, die wir vielleicht schon kennengelernt haben oder hoffentlich nicht. Es ist die Situation vom Gericht. An einem Ort, wo wir Rechenschaft geben sollen für unser Leben. An einem Ort, wo wir wahrscheinlich eher mit Zittern und Beben hingehen. Es ist hier quasi eine in gewisser Weise vorweggenommene Gerichts- oder Endgerichtssituation angesprochen. Eine Situation, in der Gott durch Jakobus eine Warnung ausspricht und zur Umkehr aufruft. In dieser Zeit. Die meisten kennen die Situation, wo wir uns rechtfertigen, wo wir Rechenschaft ablegen müssen. Die meisten von uns sind in einem Beschäftigungsverhältnis und in vielen Betrieben hat sich inzwischen so das eingebürgert, dass man gelegentlich mal ein Mitarbeitergespräch hat. Zum Chef muss und dann in diesem Mitarbeitergespräch eben der Chef fragt, wie geht's dir oder wie geht's Ihnen an der Arbeit, wie kommen Sie zurecht und so weiter. Und dann eben auch der Chef auf der anderen Seite seine Sicht der Dinge zeigt und Feedback gibt und je nachdem halt auch Dinge anspricht, die verändert werden sollten. Und vor Letzterem, da haben wir oft Muffensausen. Was wird mir der Chef zu sagen haben? Je nachdem, besonders dann, wenn es der Firma nicht besonders gut geht. Und das bedeutet, dass irgendwelche Einschnitte gemacht werden müssen. Wenn das mehr gearbeitet werden muss zum selben Lohn, dass mehr Leistung erbracht werden muss in derselben Zeit, dass je nachdem man eine Ermahnung bekommt, vielleicht der eine oder andere auch eine Abmahnung und am Ende denjenigen, wo es dann besonders schlimm trifft, dann auch die Kündigung. Wir kennen also diese Situation auch heute, wo man Rechenschaft ablegen muss für sein Tun. Und genau das werden wir auch eines Tages Gott gegenüber im Endgericht, wenn alle Menschen vor ihm stehen und Jesus Rechenschaft ablegen werden über ihr Leben. Nun ist es so, beim Mitarbeitergespräch, da haben wir die Chance, je nachdem, wenn es nicht zur Kündigung kommt, noch Dinge zu ändern, uns nochmal am Riemen zu reißen, nochmal eine Schippe draufzulegen in unserer Leistungsbereitschaft, um zu gucken, dass wir irgendwie doch unseren Job behalten können oder der Firma dienlich sie vorwärts bringen können. Stehen wir im Endgericht, dann haben wir diese Möglichkeit nicht mehr. Daher ist es verständlich, dass Gott diese Gerichtswarnung ein Stück weit vorzieht, damit wir in dieser Zeit noch Veränderungen vornehmen, umkehren, Buße tun, nicht so weitermachen wie bisher. Jakobus sagt hier zusammengefasst im Auftrag Gottes: Seid euch bewusst, dass der endgültige Tag der Verantwortung kommen wird. Und wie wird es sein? Was wird Gott der Herr dann über euch, über dich, über mich, über unser Leben sagen? Jesus hat diese Situation ein Stück weit beschrieben in dem Gleichnis von den anvertrauten Pfunden oder Talenten, also den Geldbeträgen, wo es heißt, dass drei Leute etwas entsprechend ihrem Können etwas anvertraut bekommen haben an Verantwortung und dann zwei von diesen Leuten im Sinne des Herrn das, was Anvertraute, verdoppelt haben und der eine das ihm Anvertraute einfach in die Erde gebuddelt hat und am Ende ihm, als er Rechenschaft geben sollte, dann auch das noch genommen wurde, weil er nichts damit getan hat, seinen Herrn verunehrt hat und er wurde dann rausgeschmissen in die Finsternis. Und das ist ein Bild für die Konsequenzen dessen, wenn wir eben den Test oder das Gericht, wenn wir da durchfallen, wenn wir nicht bereit sind, für Gott in der Abhängigkeit von ihm und in der Verantwortung ihm gegenüber unser Leben zu führen. Und genau das passiert hier eben auch in Jakobus. Die gottlos planen, arbeiten, Gewinn machen und davon leben wollen, die werden zur Rechenschaft gezogen. Die zwei Aufforderungen kommt nun her, sprechen zwei Gruppen von Menschen an, die aber letztendlich in ihrer Gesinnung und was dabei rauskommt, irgendwie, man kann schon sagen, das erste kommt und das zweite folgt danach. Am Anfang steht das Handeln unabhängig von Gott, das eigene Pläne machen und so tun, als ob man alles kann. Ohne Gott. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Die Pläne gelingen auch noch, zu unserem Erstaunen. Und es kommt zu Großtuerei, weil sich Reichtum eingestellt hat und man tatsächlich mit seinem Handeln, mit seinen beruflichen Plänen und seinem Engagement auch noch Erfolg hatte. Und dann fragt man sich natürlich als Christ, als Gläubiger, als Gott, von Gott letztendlich Abhängiger, ja Gott, warum lässt du es denn den Gottlosen so gut gehen? Rentiert sich dann das in der Abhängigkeit von Gott leben. Wenn es auch ohne Gott geht. Diese Frage haben sich übrigens die Psalmisten über und über häufig gestellt. Warum lässt Gott es zu, dass Menschen, die offensichtlich nicht mal nach ihm fragen, dennoch scheinbar gesegnet und erfolgreich sind? Gottes Wort sagt, dass er regnen lässt über Böse und Gute. Gottes Wort sagt, dass er uns durch seine Güte zur Umkehr leiten will. Und wenn du dies hörst, entweder heute Morgen oder irgendwann, und es dir gut geht und du das Leben genießen kannst und du gut versorgt bist, dann lass dir sagen, es ist Gottes Güte, die dich zur Umkehr leitet. Gott will dir zeigen, dass er dir etwas Gutes wünscht, aber in Gemeinschaft mit ihm, in Abhängigkeit von ihm, nicht losgelöst. Lass dir sagen, Gott ruft dich zur Buße und Umkehr, weil er dich liebt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die: Nicht immer ist materieller Reichtum und Sicherheit eben nur Segen. Viele Lottogewinner sind wirklich für eine kurze Zeit reich. Aber wie lange sind sie reich und vor allen Dingen glücklich? Wie viele Lottogewinner sind nach ihrem Lottogewinn mehr oder weniger hinterher bankrott, die Kinder verdorben, die Ehe zerbrochen durch den unverhofften Reichtum, mit dem man nicht umgehen konnte? Es kann Reichtum und Wohlergehen und Erfolg und all das kann auch ein Dahingegebensein bedeuten. Dass Gott uns dahin gibt in unsere Lüste, in das, wonach uns gelüstet. Bis wir merken, dass dieses Gelüsten, dass diese Lust, dieses Begehren uns nicht satt macht und nicht glücklich macht. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn illustriert es überdeutlich. Für den weggehenden Sohn war das Größte seines Lebens endlich selbstbestimmt leben. Und er tat noch nicht mal groß was dafür, er ließ sich einfach sein Erbe ausbezahlen und der Vater hat sogar zugelassen. Aber wie beim Lottogewinn war er nicht in der Lage, mit diesem Reichtum umzugehen und sein selbstbestimmtes Leben dauerhaft fortzusetzen. Nein, er endete im totalen Bankrott und elendester Armut. Erst dann erinnert er sich an das, was er hatte, in der Abhängigkeit von Gott, von seinem Vater. Das Großtun, von dem Jakobus spricht, vom sich rühmen, ist nicht nur dumm, es ist sogar böse, sagt unser Text. In 1. Korinther 4,7 fragt Paulus im Auftrag Gottes, was aber hast du, und er spricht da jeden von uns an, was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Was rühmst du dich, als hättest du es dir selber verdient? Als hättest du ein Recht darauf, es zu haben, es zu deinem natürlichen Recht gehört und nicht ein Gnadengeschenk letztendlich? Gott gibt uns dahin. Und wir müssen aufpassen, wohin er uns gibt. Wir Menschen tun oft so, als ob alles selbstverständlich sei und als ob wir ein Recht auf all das hätten, was diese Welt zu bieten hat. Meinst du, dass du ein Recht hast auf Luft, Wasser, Sonne, Wärme, Jahreszeitenwechsel? Wir werden dieses Jahr erleben, dass Lebensmittel knapp werden, weil die Ernten schlecht werden durch diesen nassen Frühjahr und Sommer. Und durch die Knappheit, die entstanden ist durch die ganze Corona-Situation. Sich seiner eigenen Leistung rühmen, hat einen berühmten König fast alles gekostet. Sein Königtum, sein Status, letztendlich sein Leben. Nebukadnezar war durch einen eindrücklichen göttlichen Traum gewarnt worden, den er nicht verstanden hat, weshalb ihn Daniel ihm erklären musste. Also er war durch den Traum und die Auslegung aufs Eindrücklichste gewarnt. Und dennoch versteigt er sich eines Nachts zu diesem bösen Rühmen, als er seine Stadt sieht und Stolz in ihm aufkommt und er aus seinem tiefsten Herzen diese bösen Gedanken kommen: Boah, das alles hab ich mit meiner eigenen Kraft geschaffen. Was bin ich doch für ein toller Mensch. Er verfällt in Wahnsinn 7 Jahre lang. Und wenn Gott nicht sein Wort wahrgemacht hätte, dass er ihn nach 7 Jahren wiederherstellen würde, er wäre im Wahnsinn geblieben und geendet. Gottes Wort sagt uns in 1. Korinther 1, 31, damit wie geschrieben steht: Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Wenn du dich über irgendetwas freuen willst, über irgendwas rühmen willst, mit irgendwas angeben willst, dann gib an mit deinem Herrn, dass Jesus dein Herr ist. Das ist das Einzige, womit wir tatsächlich angeben können. Und dieses Wort bezieht sich auf Jeremia 9, 23. Dort heißt es: Wer sich rühmt, rühme sich dessen, jetzt kommt's, Einsicht zu haben und mich zu erkennen, dass ich der Herr bin, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde. Dass wir Einsicht bekommen haben, dass Gott sich uns offenbart hat und dass wir ihn erkennen durften, das ist das Einzige, worüber wir uns freuen und wessen wir uns rühmen dürfen. Und es ist alles nicht unsere eigene Leistung. Es ist alles ein Geschenk Gottes. Gott will dich heute erkennen lassen, wer du bist und wer er ist. Deshalb kommen wir zum zweiten Punkt. Erkennt. Beiden Gruppen wird die Vergänglichkeit vor Augen geführt. Der ersten Gruppe, den Unternehmern, wird gesagt, dass sie nur ein Dampf sind. Müsst ihr euch einfach mal bildlich vorstellen. Du bist ein Dampf. Das griechische Wort hier, Atmis, bedeutet Dampf, Nebel und Ausatmen. Du bist so kurz wie ein Atemzug Gottes. Das bist du. Als unerlöster Mensch ist das deine kurze Existenz. Von dir bleibt nichts. In dieser Welt und in der Ewigkeit. Ihr Lieben, hier und auf YouTube, es ist eine Illusion, zu glauben, dass wir in unseren Kindern oder in dem, was wir an Werken, an Leistungen hinterlassen, weiterleben. gemessen an der möglichen Existenz, der ewigen Existenz in der Gegenwart des heiligen und großen und ewigen Gottes, ist diese Hoffnung in irgendetwas hier auf Erden weiterzuleben grotesk, kläglich. Es ist, ich kann es nicht in Worte fassen, was es im Vergleich dazu ist. Glaube nicht, dass das deine Bestimmung ist, in deinen Kindern oder in deinen Werken, in deinen Hinterlassenschaften weiterzuleben. Gott hat eine bessere Bestimmung für dich. Er will dir eine ewige Zukunft geben. Und darauf will uns Gott in diesem Abschnitt hinweisen. Der zweiten Gruppe wird gesagt, dass ihnen ihr Reichtum genommen werden wird. Ihr Reichtum ist vergänglich. Silber und Gold können eigentlich nicht verrosten. Da heißt es, Silber und Gold sind verrostet. Aber Silber, also Gold kann nicht verrosten. Und Silber kann nur mit einer schwarzen Silberoxid sich überziehen. Und dann ist eigentlich auch schon alles passiert. Da passiert nicht mehr arg viel. Silber und Gold können eigentlich gar nicht kaputt gehen. Aber wenn Jakobus hier im Auftrag Gottes sagt, Silber und Gold sind verrostet, dann meint er damit, die Vergänglichkeit selbst dieser fast unvergänglichen, unzerstörbaren Reichtümer, die uns so viel Sicherheit zu vermitteln scheinen. Und viele Menschen wollen im Moment, ja, weil sie dem Euro und der ganzen Währungsgeschichte nicht trauen, versuchen sie in Edelmetalle zu investieren. Und Gott sagt, verlass dich nicht auf diesen Reichtum. Der kann genauso schnell weg sein. Aber nicht nur das, dass man den Reichtum verliert, sie verlieren auch ihre Gesundheit und ihr Leben. Interessanterweise heißt es in Kapitel 5, 3, euer Gold und Silber ist verrostet, habe ich schon angesprochen, und ihr Rost wird zum Zeugnis sein gegen euch. Ja, die Vergänglichkeit wird zum Zeugnis sein gegen euch und euer Fleisch fressen wie Feuer. Diese Vergänglichkeit der materiellen Güter wird unser Fleisch fressen wie Feuer. Das ist ein Bild. Wenn Reichtum schon Verderben bedeutet, weil man gerade eben in Situationen wie Lottogewinn, dieser unverhofft zu Reichtum gekommene Geschichte, wenn das schon Verderben bringen, ins Leben bringen kann, weil man kein gesundes Verhältnis dazu hat, weil man nicht gelernt hat, mit Reichtum verantwortlich umzugehen, dann kann dessen Verlust noch viel zerstörender sein. Denn man hat sich daran gewöhnt, reich zu sein, zumindest für eine kurze Zeit, und dann kann man sich nicht mehr damit abfinden, dass er weg ist. Und das ist dann besonders zerstörend. Salomo sagt in einem seiner Sprüche, in Sprüche 30, 8b und 9, Armut und Reichtum gib mir nicht. Lass mich das Brot, das ich brauche, genießen, damit ich nicht satt geworden leugne und sage, wer ist denn der Herr? Ja, genau die Haltung hatten die bei Jakobus auch. Und damit ich nicht arm geworden stehle und mich vergreife an dem Namen meines Gottes. Wie wahr und weise diese Bitte ist von Salomo, macht folgende Geschichte von Lotto Klaus deutlich. Habe ich gelesen in einem Zeitungsartikel. Der Thüringer Fliesenleger, also Klaus, hatte 1997 fast 1,6 Millionen Mark gewonnen. 7 Jahre später nahm die Polizei den fleißigsten Serieneinbrecher Thüringens fest. Die 1,6 Millionen waren längst alle und als Millionär, nun gut Ex-Millionär, wieder fließen zu verlegen, hatte Klaus W. mit seinem Sozialprestige nicht vereinbaren können. Ja, da sieht man, es hat sich mehr oder weniger fast so erfüllt, wie Salomo es gesagt hat. Dasselbe Salomo sagt im Auftrag Gottes, In Sprüche 23, 4 und 5, mühe dich nicht ab, es zu Reichtum zu bringen, da verzichte auf deine Klugheit. Wenn du deine Augen darauf richtest, ist er nicht mehr da. Denn plötzlich macht er sich Flügel wie ein Adler und fliegt zum Himmel. Erfolg und Reichtum sind flüchtig wie das menschliche Leben selbst. Gott will, dass wir ihn erkennen. Erkennen, dass er Gott ist. Dass er der Herr Gott ist. In diesen zwei Abschnitten sagt ihnen Gott, ich bin der Herr, Jahwe, und ich bin der Herr über euer Leben und über euren Tod und über eure Pläne. Und er sagt ihnen, ich weiß, was ihr tut, was ihr getan habt, womit ihr euer Leben bestreitet. Haben sie getrieben, sie haben den Arbeitern den Lohn vorenthalten. Und der vorenthaltene Lohn, den haben sie dazu benutzt, sich ihr eigenes Leben, ihr fülliges, übervolles Leben, ihren ausschweifenden Lebensstil zu finanzieren. Sie haben dieses Geld damit verprasst. Was ist die Konsequenz, wenn damals den Menschen, und wahrscheinlich ist es heute nicht viel besser, wenn den Leuten der Lohn vorenthalten wird? Dass der Arbeiter und seine Familie hungern. In der Konsequenz vielleicht sogar verhungern. Somit ist diese Ungerechtigkeit des vorenthaltenen Lohns nicht einfach nur eine soziale Ungerechtigkeit, es ist der Grund für den Tod anderer, den sie mit ihrem Tun zum Tode verurteilt haben. Und in diese ganze elende Situation hinein erschallt ein Vers wie ein Donnerhall. Jakobus 4, 15 heißt es, statt dass ihr sagt, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben als auch dies oder jenes tun. Wenn der Herr will, wir alle sind aufgefordert, nach dem Willen des Herrn, unseres Gottes, zu fragen, ihn für uns zu erkennen, und so gut, wie wir es auch immer hinkriegen, ihn auch zu tun. Deshalb ist die zweite Bitte des Vaterunsers nach der Bitte um das Reich Gottes die Bitte, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Das ist die wesentliche Bitte, die wir Menschen Gott gegenüber äußern können. Erstens, dein Reich komme. Zweitens, dein Wille geschehe, so wie er im Himmel geschieht, ebenso auch auf der Erde bei mir in meinem Leben. Jedes Menschenleben beginnt in der Abhängigkeit Gottes, und das sollte unser Leben sein, in der Abhängigkeit Gottes. Unser Vers geht dann noch weiter. Wenn der Herr will, so wollen wir leben. Und jedes Menschenleben hängt an diesem seidenen Faden des Willens Gottes. Wenn der Herr will, dann werden wir leben. Das habe ich erlebt im Jahr 2000, als ich mit meinem Fahrrad auf einen stehenden Bus aufgefahren bin, ordentliche Mittelgesichtsfrakturen davon getragen habe, eine Schädelbasisbruch, der durchaus hätte einbluten können und ich entweder nicht mehr so ganz mich selbst gewesen wäre oder sofort gestorben wäre, wie es am selben Tag einem anderen Menschen passiert ist, unter ähnlichen Umständen, der in einen VW-Bus hineingefahren ist, durch die Scheibe geflogen ist und das nicht überlebt hat. Wie sehr mein Leben am seidenen Faden von Gottes Willen hing, wurde mir in diesem Moment, als ich diese Geschichte gehört habe, besonders bewusst. Missen wir in unserem Herzen von diesem seidenen Faden? Egal in welchen Lebensumständen du bist und wo du stehst und was du vor dir hast, diese Aussage, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben, werden wir zu einem festgesetzten Zeitpunkt noch leben, wo wir etwas vorhaben. Psalm 39, 5 und 6 heißt es, tue mir kund, Herr, mein Ende und welches das Maß meiner Tage ist, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. Siehe, handbreit ist, hast du meine Tage gemacht, nur eine Handbreit. Und meine Lebenszeit ist wie nichts vor dir. Nur ein Hauch ist jeder Mensch, wie fest er auch stehe. Wie fest du meinst zu stehen, du bist nur ein Hauch. Andererseits gibt es besonders unter den Eltern Menschen, ja, die einen wünschen sich, möglichst lange zu leben, und unter den Eltern Menschen gibt es welche, die sich wünschen, doch bald sterben zu können. Und vielleicht gehörst du auch dazu. Aber Gott gibt dir noch Zeit. Warum? Weil Gott dir noch die Möglichkeit geben will, mit ihm ins Reine zu kommen. Dir die Möglichkeit geben will, dich zu versöhnen, wo nötig. Noch all das zu erledigen und zu ordnen, was noch erledigt werden sollte und was vielleicht deinen Nachkommen oder deinen Verwandten oder wem auch immer das Leben deutlich erleichtern würde. Und dir ermöglichen, zur Fülle deines Lebens zu kommen. Wirklich das Maximum aus diesem Leben für dich, für deine geistliche, persönliche Entwicklung herauszuholen, dass du zum vollkommenen Mensch wirst, solange du hier bist, solange er an dir arbeiten kann und will. Also, zuerst kommt Gottes Wille, dann die Voraussetzung, dass wir zu einem gegebenen Zeitpunkt noch leben und dann die Pläne, die wir haben, die auf dem Willen Gottes und auf seinen Plänen für unser Leben basieren. Und wenn unsere Ambitionen noch so geistlich sind, wenn du noch so geistliche Pläne hast und deine Ambitionen geistlich sind, sie müssen sich dem Willen Gottes unterordnen. Wenn es nach meinem Willen gegangen wäre und vielleicht auch nach dem Wunsch von manchen, dann wäre ich schon längst nicht mehr hier. Dann wäre ich weggegangen. Denn ich hatte Theologie studiert und ich wollte hier nicht mit einem säkularen Job meine Zeit verplempern und ich wollte weg und ich habe es Gott gesagt. Ich hatte Pläne, ich hatte geistliche Ambitionen und Gott sagte mir, es ist völlig wurscht, wie hoch deine Ambitionen sind, wie großartig deine Pläne sind mit Gemeindegründung oder Gemeindearbeit. Du hast hier einen Job und der ist nicht erledigt. Und so habe ich immer wieder neu Ja sagen dazu müssen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe in dieser jeweiligen Situation. Jesus will, dass wir ihm immer ähnlicher werden und da stellen wir uns die Frage, ja, wie hat denn Jesus sein Leben hier gelebt? Wie hat er denn gelebt? War er selbstbestimmt? War er selbstständig, unabhängig? Oder was hat er gemacht? Er sagt, ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Johannes 5, 16. Es ist von mir paraphrasiert. Ich kann nur das sagen, was ich vom Vater höre. Johannes 12, 49 und Johannes 5, 30. Und dann sagt er, über die gegenseitige Abhängigkeit innerhalb der Trinität, denn von dem Meinen wird er es nehmen, der Heilige Geist, und wird es euch verkündigen. Der Heilige Geist ist auch nicht autonom, kann auch nicht machen, was er will. Nein, er nimmt das von Jesus, was er von Jesus kriegt. Am Schluss, als es hart auf hart geht, um es zusammenzufassen, sagt er, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das sind die drei Sätze, in denen sich das Leben Jesu kurz beschreiben lässt. Er tut nur, was er den Vater tun sieht, er sagt nur, was er den Vater tun sieht, und am Ende ordnet er sich mit seinem ganzen Leben diesem Vater und seinem Willen unter. Und dieser dreieinige Gott lädt uns ein: Komm und folge mir nach. Nun, was bedeutet Nachfolge? Wer mir nachfolgt, folgen würde, der müsste hinter mir hergehen. Der müsste tun, was ich tue, sagen, was ich sage, lassen, was ich lasse, mich hinbewegen, wo ich mich hinbewege. Das wäre Nachfolgen im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist das eigentlich, was Jesus von uns will. Das bedeutet die Abhängigkeit, von ihm zu leben. In der Abhängigkeit von ihm zu leben. Und es wird nirgends besser zusammengefasst als in Johannes 15, 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts. Da heißt es nicht viel. Da heißt es auch nicht, ihr könnt nicht alles tun. Sondern heißt es, ihr könnt nichts tun, getrennt von mir. Willst du eine Rebe am Weinstock Jesu sein? Willst du eingepflanzt sein in ihn und in der Abhängigkeit von ihm leben? Und Frucht bringen, und zwar ewige Frucht, Frucht, die bleibt? Dann lade ich dich jetzt ein, aufzustehen und mit mir ein Gebet zu sprechen. Und dieses Gebet kann man sprechen, ob man es zum ersten Mal betet und damit letztendlich Jesus in sein Leben einlädt, oder ob man es immer wieder betet, weil es Jesus uns gelehrt hat, weil es im Prinzip alles, worüber ich gepredigt habe, zusammenfasst. Und es beginnt leider mit einer, nicht leider, es beginnt mit meinem Ausspruch, den ich leider vergessen habe, so ist es. Es beginnt mit unser Vater und wir sagen mein Vater, denn heute habe ich dieses Gebet etwas abgeändert. Und wir sprechen dieses Gebet langsam, Zeile für Zeile, dass es bewusst in unserem Herzen ankommt und wir es mit unserem Mund proklamieren und es sich manifestiert in unserem Leben. Mein Vater, dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Mein tägliches Brot gib mir heute. Und vergib mir meine Schuld. Wie auch ich vergebe meinen Schuldnern. Und führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen. Denn dein ist das Reich. Und die Kraft. Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Vater im Himmel, ich bitte dich darum, dass du das, was wir laut ausgesprochen haben, auch ein Stück weit voreinander als Zeugen, ja, dass du es wahr machst. Dass dein Wille geschieht in unserem Leben, so wie er im Himmel schon geschieht. Dass wir lernen, in der Abhängigkeit von dir zu leben, noch mehr, noch konkreter, dass wir lernen, zu tun, was du tust, auf das zu achten, was du tust, auf das zu hören, was du uns zu tun heißt, zu sagen, was du sagst und nicht mehr und nicht weniger. Vater, ich bitte dich darum, dass du deinen Heiligen Geist neu in unser Herzen ausgießt und wir, geleitet von dir, Heiliger Geist, erleben, dass unser Leben verändert wird in einer Weise, wie wir es bisher nicht erlebt haben. Dass du uns hilfst, den Willen des Vaters zu tun, ob in leichten oder in schwierigen Umständen. Ich bitte dich um deine Gnade, dass sie überfließend in unser Leben fließt und diese Gnade in uns all das bewirkt, wozu wir nicht in der Lage sind. Um deines Namens willen. Amen.